Ja, lehre uns zu beten, das war das, was die Jünger auf dem Herzen hatten. Und wir dürfen heute von einem Mann mit Namen Nehemia lernen, wie man beten kann. Dazu lese ich euch aus Nehemia 1, die Verse 1 bis 11 vor. Ich lese aus der Basisbibel. Dieses Buch enthält den Bericht von Nehemia, dem Sohn des Hachalja. Im 20. Regierungsjahr vom König Artaxerxes im Monat Kislev war ich in der Hauptstadt Susa. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda zu mir. Ich fragte sie: Wie geht es den Juden, die der Gefangenschaft entgangen und in der Heimat geblieben sind? Wie ist die Lage in Jerusalem? Sie antworteten: Den Menschen, die der Gefangenschaft entgangen sind, geht es nicht gut. In der Provinz Juda herrscht große Not. Es ist eine Schande, wie sie dort leben müssen. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt in Trümmern. Und die Stadttore sind im Feuer verbrannt. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete zum Gott des Himmels. Ach Herr, Gott des Himmels, du großer und furchterregender Gott, du stehst zu deinem Bund und schenkst denen Gnade, die dich lieben und deine Gebote einhalten. Bitte hör mir aufmerksam zu und schau auf unsere Not. Hör das Gebet deines Knechtes. Tag und Nacht bete ich für deine Knechte, die Israeliten. Ich bekenne die Sünden, die die Israeliten gegen dich begangen haben. Auch meine Verwandten und ich haben Unrecht getan. Wir haben große Schuld auf uns geladen. Wir haben deine Gebote nicht eingehalten. Die Rechtsvorschriften und Gesetze, die du deinem Knecht Mose gegeben hast, haben wir nicht befolgt. Denk doch an das, was du deinem Knecht Mose gesagt hast. Wenn ihr mir untreu werdet, werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr aber zu mir umkehrt, meine Gebote einhaltet und befolgt, werde ich euch wieder sammeln. Selbst vom Ende der Welt würde ich euch zurückholen. Ich werde euch an den ausgewählten Ort bringen, dorthin, wo ich in meinem Namen gegenwärtig bin. Denn sie sind deine Knechte und dein Volk. Durch deine große Macht und deine starke Hand hast du sie aus Ägypten befreit. Ach Herr, hab doch ein offenes Ohr für das Gebet deines Knechtes. Hör auf das Gebet aller, die bereit sind, dir zu dienen und dich zu ehren. Lass doch das Vorhaben deines Knechtes heute gelingen und mich beim König Gehör finden. Ich war der Mundschenk des Königs. Der Name Nehemia hat eine wunderschöne Bedeutung. Übersetzt heißt das: Der Herr hat getröstet. Nehemia ist hier sehr fern von seiner Heimat. Er ist Jude, aber er ist in der Hauptstadt des Perserreichs in Susa. Als Mundschenk ist er für die Getränke des Königs verantwortlich. Später lesen wir in diesem Buch, dass er tatsächlich ausreisen kann, dass er Statthalter von Jerusalem wird und dass er mitverantwortlich ist für den Wiederaufbau der Stadt, die ihm so am Herzen liegt. Aber es sind nicht nur die Führungsqualitäten, die ihn offensichtlich auszeichnen, sondern was wir hier merken, ist, dass Nehemia wirklich jemand ist, der Anteil nimmt. Vielleicht kennt ihr das da. Fragt euch jemand, wie geht es dir denn? Und du antwortest ganz ehrlich, gerade geht's mir nicht so gut. Und ach, das ist aber schön. Und du denkst, hä? Hast du mir überhaupt zugehört? Wo bist du mit deinen Gedanken? Das ist ganz schön verletzend. Aber Nehemia will wirklich hören, wie es seinem Volk geht. Das ist nicht nur eine höfliche Floskel, um diesen Landsmann mal ein bisschen bei Laune zu halten. Nein, das ist sein Herzensinteresse. Und er scheut sich auch nicht davor zurück, negative Nachrichten anzuhören. Er könnte sich ja denken, mir geht's doch gut, ich habe einen gesicherten Job, ich werde versorgt, alles ist supi. Aber nein, er will hören, wie geht es meinem Volk, das zurückgeblieben ist. Und das treibt ihn um, das bewegt ihn. Er identifiziert sich tatsächlich mit der Not seines Volkes. Es treibt ihn dazu, wirklich in Tränen auszubrechen. Und wir lesen hier, dass er nicht in dieser Trauer stecken bleibt, sondern er geht ins Gebet und er fastet. Er bespricht sich nicht erst mit diesen oder jenen, er entwirft nicht erstmal einen Schlachtplan, wie Jerusalem wieder aufgebaut werden kann und hat da seine gute Strategie schon bereit, sondern nein, er macht das als erstes, was auch unsere Priorität sein sollte, egal was gerade so ja, uns zugetragen wird oder was uns vielleicht gerade erstmal umhauen will. Gebet. Erstmal wirklich zu unserem Gott zu kommen und vor ihm das Herz auszuschütten, die Anliegen vor ihm auszubreiten, weil er ist derjenige, der Lösung schenken kann. Und wie bereits erwähnt, es lässt ihn nicht einfach so los und er kann da nicht einfach so sachliche Gebete raushauen, sondern Nehemia betet unter Tränen. Ich weiß nicht, ob du das auch schon erlebt hast, dass dir eine Not von anderen oder das, was du so wahrgenommen hast, so nah gegangen ist, dass du in Tränen ausbrechen musstest beim Gebet. Ich war in einer kleinen Gemeinde, wo wir uns regelmäßig zum Gebet für Mission getroffen haben. Und wir wurden dann einfach in Gruppen eingeteilt und eine ältere Dame, die ging rum und teilte jeder Gruppe so eine Art Karteikarte aus. Und da stand dann einfach oben auf dieser Karte der Name eines Landes, darunter waren dann die Gebetsanliegen aufgereiht. Und eigentlich denkt man, das ist eine ziemlich trockene Angelegenheit. Aber ich kann euch sagen, bei mir blieb dieser Abend nicht trocken. Das war wirklich so, dass der Heilige Geist kam und er hat mein Herz berührt. Und auf einmal durfte ich so ein Stück mitempfinden, was auf Jesu Herzen war. Das waren auf einmal nicht nur irgendwelche Buchstaben da auf diesem Blatt Papier, sondern das wurde für mich ein Stück lebendig. Und ich fing an, wirklich zu weinen, weil mir in diesem Moment so vor Augen war, dass in diesem großen Land Milliarden von Menschen ohne Jesus verloren gehen. Und das kann man nicht machen, aber für mich war das wie so ein heiliger Moment, wo ich das zulassen durfte, dass Jesus mir auch eine Last auf mein Herz legen durfte. Und wo ich dann anfing, weiter mit Jesus zu reden. Jesus, wie siehst du das Land? Jesus, was hast du auf dem Herzen für diese Menschen? Was möchtest du da tun? Was ist mein Part in dem Ganzen? Manchmal geht es dir vielleicht so, dass du wirklich fürs Gebet gar keine Worte mehr hast. Da fließen einfach nur noch die Tränen. Und das ist okay. Das ist gut. Deine Tränen, die sind kostbar. Deine Tränen, sie sind wertvoll. Und manchmal sprechen Tränen vielleicht auch lauter als Gebete. In dem Psalm, da finden wir einen Vers, wo es heißt, dass Gott die Tränen wie in einem Krug sammelt. Viele von euch kennen auch diese Stelle aus Offenbarung, wo von der Schale, der goldene Schale oder den goldenen Schalen die Rede ist, die voll sind mit Räucherwerk. Und dieses Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen. Und ich finde das ein wunderschönes Bild. Und ich bin sicher, dass in diesen Schalen auch ganz viele Tränengebete aufgefangen werden. Nehemia betet mit ganzem Herzen, er betet mit Leidenschaft und er fleht Gott wirklich einzugreifen. Und dabei macht er sich aber wirklich bewusst, wer sein Gott ist. Er tritt vor den Gott des Himmels. Er spricht ihn an als den großen und furchtbaren Gott. Und für mich schwingt in diesen Worten wirklich Anerbetung mit, Anerkennung der Souveränität Gottes. Er ist der Gott aller Völker, ihm gehört alle Macht. Und es macht so einen Unterschied, wenn wir mit diesem Bewusstsein ins Gebet gehen, dass wir den König aller Könige auf unserer Seite haben. Wie ist es, wenn wir nicht überwältigt sind von der Not, sondern von der Schönheit und Kraft Jesu und so ins Gebet gehen? Wenn wir nur die Not vor Augen haben, dann werden wir gelähmt. Anbetung kann unser Gebet beflügeln. Wenn du Jesus vor Augen hast, wird dein Glaube aufgebaut und gestärkt. Weiter lesen wir, dass Nehemia wirklich Tag und Nacht gebetet hat. Bist du bereit, dich vielleicht auch mal von Gott wecken zu lassen? Und statt zu schlafen, vielleicht einzutreten für deine Nachbarn, für Menschen, die Jesus noch nicht kennen oder für die Nachrichten, die du dir vorher vielleicht noch angeschaut hast, das wirklich im Gebet aufzunehmen. Oder noch krasser, vielleicht dir sogar einen Wecker zu stellen, um statt zu schlafen Zeit mit Gott zu verbringen. Ich habe das wirklich auch mal gemacht, dass ich mit einigen anderen zusammen morgens von 3 bis 6 Uhr gebetet habe. Und ich kann euch sagen, das war schon echt eine Herausforderung. Und da sehnt man sich nach dem Kaffee, da sehnt man sich nach seinem Bett. Und das kann manchmal auch echt schwer sein. Aber wir haben das auch erfahren, dass wirklich der Heilige Geist in solche Zeiten reinkam und dass es auf einmal so lebendig wurde und dass wir merken, boah, wir müssen gar nicht groß was machen. Da ist so ein Fluss vom Heiligen Geist und wir lieben es zu beten und wir werden wirklich wieder wach und frisch und das macht so viel Freude, da so diese Zeit, diese Morgenstunden ihm da zu geben. Und das waren Stunden, die haben mich tatsächlich geprägt und das sind Momente, die man nicht so schnell wieder vergisst, auch wenn es einen wirklich was gekostet hat und wenn es auch ein echtes Schlafopfer war. Wir sehen weiter, dass Nehemia mit großer Demut bittet. Er weiß sich völlig abhängig von Gott, von seiner Gnade. Und er bekennt sowohl die Schuld seines Volkes als auch seine eigene Schuld. Er weiß genau, dass sein Volk jetzt in dieser misslichen Lage ist. Das ist nicht Gottes Schuld. Gott ist immer bereit, neue Chancen zu geben, die Türen aufzumachen. Er ist der liebende Vater, der nur wartet und jeden, der zu ihm umkehrt, liebevoll in die Arme schließt. Und da ist jederzeit Gelegenheit, egal was vorher gewesen ist, wirklich die Schuld zu bekennen und sich wieder aufzumachen und umzukehren und Neues mit dem Herrn zu erleben. Und Nehemia erinnert sich genau an das, was der Herr schon in der Vergangenheit getan hat, diese großen Wunder, die Befreiung, die er doch schon geschenkt hat, wo auch das Volk damals nicht gehorcht hat, aber wo es sich dann wieder dem Herrn zugewandt hat und was dann alles passiert ist, das macht ihm Mut und da hält er Gott sein Wort vor. Er nimmt sozusagen Wort Gottes und spricht es wieder zu Gott aus. Und das hat eine enorme Kraft in der sichtbaren und auch in der unsichtbaren Welt. Es ist nicht so, dass du Gott an sein Wort erinnern müsstest, er kennt sein Wort. Also das ist nicht so der Fall, dass er das vergessen würde, was er dir versprochen hat. Aber das stärkt deinen Glauben, wenn du das laut aussprichst, wenn du das laut bekennst, wenn du das proklamierst und wenn du das immer und immer wieder ausbetest, diese Wahrheiten, die in seinem Wort stehen, wenn du damit wirklich kämpfst. Das macht so einen Unterschied. Und tatsächlich ist das auch einer der Pfeiler in der Gebetshausbewegung, Wort Gottes zu nehmen und Wort Gottes wieder ja, zu ihm hinzusingen und Wort Gottes auszubeten, Wort Gottes quasi zu verstoffwechseln und so Wasserbäder im Wort zu nehmen. Das ist das, was es auch lebendig macht und wodurch tatsächlich Menschen Tag und Nacht vor Gott stehen und es aushalten können, zu beten. Und es macht echt einen Unterschied. Manchmal merke ich, brauche ich auch so kleine Hilfen, um dran zu bleiben, um mich selber wieder zu erinnern und wirklich auch kontinuierlich auch Wort Gottes auszubeten. Und ich habe tatsächlich vor einigen Jahren ein cooles Buch gelesen mit dem Titel Betend Leben. Und das hat mich inspiriert, Gebetskärtchen anzufertigen. Das ist bestimmt nicht jedermanns Ding, aber ich habe damit richtig coole Erfahrungen gemacht. Und zwar habe ich da jetzt meine ganz unterschiedlichen Kärtchen. Auf dem einen steht meinetwegen Ansgar, auf dem anderen steht Matthias. Und dann habe ich immer wieder Verse, die Gott mir für die Kirche oder für ein Land oder für eine Person aufs Herz gelegt hat. Die habe ich mir auf diese Kärtchen aufgeschrieben und habe angefangen, diese Bibelverse wirklich auszubeten. Und das ist für mich manchmal wie so ein Sprungbrett. Ich bin manchmal zu müde zum Beten, manchmal so lustlos und manchmal sind meine Gedanken sonst wo. Und dann erdet mich das, so ein Kärtchen zu nehmen und dann diesen Bibelvers zu nehmen und dann damit anzufangen und dann zu erleben, wie Gott dann mehr gibt und wie das auf einmal gefüllt wird und wie es dann weitergeht. Und auf einmal ist dann vielleicht eine Stunde vorbei und ich bin ganz überrascht, huch, was ist denn da passiert? Und das macht dann wirklich Spaß. Und vor allen Dingen ist es cool, wenn man mitbekommt, dass Gott das auch voll ernst nimmt. Und ich möchte euch einfach mal zwei Beispiele aus der letzten Zeit erzählen. Und zwar habe ich einmal so ein Kärtchen, wo der Name eines jungen Mannes draufsteht. Und wie so viele ist der in der Zeit von Corona völlig in den Rückzug gegangen. Aber das war bei ihm so krass, der ging in keine Gemeinde mehr, der kam kaum noch überhaupt aus seinem Zimmer raus. Also der hat fast wie so ein Eremit gefühlt gelebt. Und auf seinem Kärtchen steht das Wort aus Timotheus. Gott hat dir nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und das habe ich immer und immer und immer wieder für diesen jungen Mann gebetet und war jetzt in den letzten Wochen so geflasht zu sehen, was er für eine Entwicklung genommen hat. Er hat sich plötzlich eine Gemeinde gesucht. Er nimmt 3/4 Stunde Fußweg in Kauf, um in eine lebendige Gemeinde zu gehen, Gemeinschaft mit Christen zu haben. Und er sagt auf einmal, Gott hat mir so viel geschenkt, ich will doch was weitergeben. Er sucht wirklich seinen Platz im Reich Gottes, er will wirklich ihm dienen, er will sein Wort verkündigen. Und ich war so überrascht und dachte, Gott, du bist einfach nur gut und dein Wort ist so kostbar und es hat wirklich Kraft, an dir dran zu bleiben und am Gebet zu bleiben. Eine andere Geschichte. Ich arbeite in einem Laden und ich habe da viele liebe Kunden und letzten Herbst hat Gott mir für eine bestimmte Person ein Wort aufs Herz gelegt und ich habe mich erst gar nicht getraut, diesen Eindruck weiterzugeben, weil ich dachte, die denkt jetzt bestimmt, du bist ein bisschen durchgeknallt. Aber ich war dann doch gehorsam, habe das Wort weitergegeben und ahnte nicht, dass dies genau in die Situation der Frau reinpasste und dass es sie voll ermutigt und aufgebaut hat. Fakt war, sie hatte eine ganz schlimme Diagnose, wirklich einen ganz aggressiven Krebs. Und ich habe über ihr ausgerufen, du sollst nicht sterben, sondern leben und die Heilstaten verkündigen. Und diese Krankheit ist nicht zum Tod. Ich habe das proklamiert, dass sie wirklich diese Heilstaten Gottes, dass sie sie erzählen soll. Und und immer und immer wieder gebetet und teilweise wirklich unter Tränen gebetet. Ich konnte es irgendwie nicht fassen, weil ich dachte, das ist so eine wunderbare Frau, die brennt für Jesus, sie hat so viel zu geben und sie ist wirklich so eine Perle. Und ja, und vor ein paar Tagen, da rief sie an, um was zu bestellen und sagte, dass sie gerade wieder eine Untersuchung hatte und ihr Körper ist frei von Krebs. Und ich konnte nur sagen, Halleluja, Gott tut Wunder und er schenkt Leben, er schenkt rundum neues Leben. Und das dürfen wir erleben, da wo wir beten, dass er Leben schenkt, dass er wirklich der Gott ist, der vom Tod errettet, der wirklich Macht hat zu befreien. Natürlich kann Gott ohne uns heilen, er braucht mich nicht. Er braucht nämlich nicht, um seine Wunder zu tun. Aber dennoch hat er sich entschieden, mit mir zusammenzuarbeiten, mit dir zusammenzuarbeiten. Er möchte gern, ja, seine Pläne, seine Gedanken, sein Herz dir offenbaren. Das ist so ein Vorrecht. Er nennt uns nicht seine Sklaven, seine Diener. Er nennt uns seine Freunde. Er will mit uns zusammen hier sein Reich bauen und nicht über unsere Köpfe hinweg. Werden wirklich von dem König aller Könige in seine Pläne mit einbezogen. Und ich kann das oft gar nicht fassen, was das für ein Vorrecht ist, was das für ein Geschenk ist. Und viele sind bestimmt jetzt keine Fans von solchen Kärtchen, die ich da so als Hilfsmittel nehme. Es gibt so viele andere Möglichkeiten, dich erinnern zu lassen von Gott und wirklich dran zu bleiben im Gebet, wirklich in der Fürbitte so, ja, wirklich auch hartnäckig zu sein. Es gibt zum Beispiel auch coole Gebets-Apps wie Prayer Mate oder in der YouVersion gute Möglichkeiten. Ihr findet da bestimmt euer Ding, wenn ihr da einfach dran bleibt und euch auf die Suche macht. Nehemia betet hier in unserer Geschichte allein, aber es hat nochmal eine ganz andere Kraft, wenn du dich mit anderen zusammentun kannst zum Gebet. Und das ist so, ja, so ermutigend und da kann man sich gegenseitig anfeuern. Ich bete seit einigen Jahren zusammen mit ein paar Freundinnen und wir kommen zusammen und erstmal erzählen wir uns, was Gott getan hat. Wir sind erstmal dankbar und das baut den Glauben für weitere Gebete und wir beten für, ja, für vieles. Wir beten für unsere Nachbarn, die Jesus nicht kennen. Wir beten für kranke Menschen. Wir beten, ja, für unsere Familien. Wir beten für Missionare. Wir beten für eine Frau im Slum schon seit vielen Jahren und das ist so krass. Auch wenn wir weit weg sind, wir erleben, wie Gott handelt. Und ja, wir beten Psalmen aus und wir feiern wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, wie Gott Gebet erhört. Und es ist so kostbar, dass wir ja von Menschen, für die wir beten, hören, dass, ja, dass sie erste Schritte mit Jesus gehen, dass ihre Seele geheilt wird, dass ihr Körper gesund wird. Und das ist einfach so ein unglaubliches Geschenk, wenn man daran so Anteil haben darf. Und genauso weiß Jeremia um diesen Gott, der befreit, der große Kraft hat und eine starke Hand, der gewaltig ist. Dieser Gott, der Gebete erhört. Und da, wo du selber den Wunsch hast, etwas von Menschen zu empfangen, da solltest du auch genauso wie Jeremia vorgehen. Nicht erstmal zu diesen Menschen gehen und da dein Anliegen ausbreiten, sondern geh doch erstmal zu Gott und geh erstmal ins Gebet. Denn Gott ist die Quelle der Weisheit. Er lenkt selbst Regierende. Der Nehemia, der erlebt das später, dass der König, der ihm eigentlich einen Kopf kürzer machen könnte, dass der ihm wirklich, ja, Weichenstellung gibt und dass da so viel Gunst ist. Und wir lesen das auch in Sprüche 21, Vers 1, dass, ja, Gott wirklich ein Gott ist, der selbst die Herzen von Regierenden wie Wasserbäche lenkt. Und so möchte ich euch einfach Mut machen, einfach eure Schritte im Gebet zu gehen, euch da wirklich von ihm leiten zu lassen. Denn das Gebet des Gerechten, das vermag viel, wenn es ernstlich ist. Amen. Ich möchte euch auch gleich schon eine kleine Challenge mitgehen, die ihr, während wir gleich in Anbetung sind, so ein Stück bewegen könnt. Und zwar fragt doch einfach mal den Herrn, ob er nicht dir auch jemanden aufs Herz legen möchte. Vielleicht ist es dein Nachbar, der für Jesus bisher so verschlossen war. Vielleicht sind es die Muslime, die gerade Ramadan feiern. Vielleicht ist es Ansgar-Kirche, was auch immer. Sei da offen, wirklich dein Herz von ihm berühren zu lassen, wirklich das ja, zuzulassen, dass er dir einen Einblick in sein Herz gibt, dass er dich damit reinnimmt. Und nach dem Lied bitte ich euch, doch einfach mal zu zweit zusammenzustehen und dann kurz euch über das auszutauschen, was ihr aufs Herz gelegt bekommen habt, und euch dann im Gebet eins zu machen.